Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 56. Episode von Mama macht Business. Heute ist Katrin Engel bei uns zu Gast. Sie ist eine echte Expertin, wenn es um das Setzen und Erreichen von Zielen geht. Als Marketing- und OKR-Beraterin unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Strategien klar zu definieren und konsequent umzusetzen. Bevor sie den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, war sie zuletzt als Senior Brand Managerin bei Ouya tätig und kennt daher die Dynamiken von wachsenden Unternehmen aus erster Hand. Ihr eigener Weg führte sie von einem kleinen Ort in Thüringen nach Berlin, zuerst für ein Praktikum, dann für viele Jahre im Startup-Umfeld. In ihrer zweiten Elternzeit entschied sie sich für die Selbstständigkeit und berät heute Unternehmen im E-Commerce, Agenturen und den Mittelstand. Wie sie ihre eigenen Ziele setzt, warum OKRs nicht nur für große Unternehmen spannend sind und wie sie als Mama den Überblick behält, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, heute wird es sehr, sehr interessant, denn wir reden heute auch über ein Thema, davon habe ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, aber OKR, das könnte vielleicht für uns alle ganz spannend sein, unsere Arbeit damit zu organisieren. Du wirst uns heute hoffentlich ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das Ganze funktioniert, wie du da in deiner Arbeit vorgehst mit Unternehmen, das implementierst. Und du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass du das auch für dich selbst nutzt. Also hingehört, liebe Selbstständige, das könnte wirklich sehr spannend für euch sein und vor allen Dingen ganz praktisch, damit man wirklich was hat, was man für sich nutzen kann.
Ja, absolut. Ich freue mich. Ist mein Lieblingsthema. Darf ich endlich offiziell darüber reden und muss nicht immer Freunde und Familie mit dem gleichen Thema zulabern.
Genau. Endlich ist es soweit. Ja, super. Wir starten kurz mit einem kleinen Deep Dive in deine Erfahrung. Du hast ja mehr als 13 Jahre Erfahrung im Marketing und E-Commerce und warst auch am Aufbau erfolgreicher Marken beteiligt, Coffee Circle und Ouya. Was hat dich dazu bewogen, in deiner zweiten Elternzeit dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, über die Frage habe ich vorher auch ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, fängt eigentlich wie so oft dann doch schon in der Kindheit an. Meine Eltern haben auch ein Unternehmen gehabt. Die hatten 30 Jahre einen Stallbaubetrieb. Das heißt, ich kenne eigentlich dieses Unternehmertum auch von zu Hause. Ja, also es ging immer irgendwie auch um Firmenthemen. Ich habe die Vorteile kennengelernt, ich habe die Nachteile kennengelernt. Das Konzept Feierabend, das hat da gar nicht so existiert. Bin früh mit dieser Welt in Kontakt gekommen. Und meine Brüder haben auch eine Firma und dadurch wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie überhaupt dieses Mindset dafür. Und dann ist, glaube ich, in meiner beruflichen Laufbahn es so gewesen, dass ich sowohl bei Coffee Circle als auch bei Ouya zu Zeiten gekommen bin, wo ich im Prinzip direkt mit den Gründern und Gründerinnen zusammengearbeitet habe. Und dadurch doch sehr viel mehr Einblicke auch in diese ganze unternehmerische Welt hatte, als wenn du eben kommst und du bist wirklich nur für deinen Marketingkanal zuständig. Und dazwischen kommen dann ganz viele Ebenen und du hast eigentlich gar keinen Plan, was sonst noch passiert. Und ich denke, dadurch hatte ich einfach schon immer sehr viel Nähe zu dem Thema Selbstständigkeit, habe aber aus dem Grund eigentlich auch immer sehr viel Respekt davor gehabt, weil ich eben auch wusste, was alles damit zusammenhängt, was alles auf einen zukommen kann. Und habe eigentlich immer gesagt, ich mache mich nicht selbstständig, ich habe da zu viel Angst vor. Und dann kam die zweite Elternzeit und irgendwie ist dann doch der Gedanke immer wieder in mir gereift und ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, darüber nachzudenken, ne, beim täglichen Schieben immer wieder das gedanklich durchgespielt und habe mich dann doch dazu entschieden, erstmal in diese beratende Selbstständigkeit zu gehen. Ne? Man muss ja auch sagen, jetzt in einem Vergleich zu Ouya, ne, wo man irgendwie wirklich wahnsinnige Wertschöpfungsketten hat, die sehr komplex sind und du hast Lager und du hast Personal und du hast Produkte da liegen und so weiter, ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, so die Selbstständigkeit, wie ich sie jetzt mache, gar nicht so risikobehaftet. Das heißt, dann habe ich mir das irgendwann alles so bewusst gemacht und dachte so, okay, hey, du kannst es ja probieren und wenn es nicht klappt, dann gehst du wieder in den Job. Ne, und ohne, dass ich jetzt super viel Risiko aufgebaut habe. Und ja, so ist dann irgendwann dann doch so der Groschen gefallen und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ziehe ich es durch und jetzt habe ich es gemacht. Genau.
Ja, super spannender Einstieg, weil das finde ich total interessant, dass du sagst, das kommt halt auch so ein bisschen schon genetisch mit, so dieser Dreh, dass man vielleicht an Unternehmen selber denkt. Und jetzt hast du ja selber schon gesagt, du hast dich aber für diesen Solo-Weg jetzt erstmal entschieden. Aber ist es schon, dass du durch deine familiäre geprägte Situation auch darüber nachdenkst oder vielleicht dir auch vorstellen kannst, das irgendwann mal auch größer zu machen? Oder bist du gezielt jetzt davon weggegangen, dieses Große, und eben jetzt eher beratend tätig zu sein und eher diesen Blick von außen einnehmen zu können? Was ist da so deine Vision?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Vision so direkt habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube, es ist für meine aktuelle Lebensphase optimal, so wie ich es mir jetzt gebaut habe. Und das ist aktuell kein Team managen zu müssen, kein eigenes Personal noch zu haben, sondern nur ich und meine Arbeit und meine Kunden und Kundinnen und dann irgendwie hier mein Team zu Hause zu managen. Und das ist jetzt aktuell genau das Richtige. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl bekomme, ich habe jetzt doch Bock, daraus mehr zu machen und vielleicht eine Agentur zu bauen oder so, dann kann ich das machen. Aber aktuell, ich schließe das nicht aus, aber aktuell ist das nicht geplant. Ich finde es eigentlich gerade so, wie es ist, perfekt, dass ich nur mich erstmal managen muss.
Genau, und da sprichst du ja auch schon einen schönen Punkt an, dass man eben auch flexibel sein kann. Es muss ja auch nicht immer alles sofort gleich feststehen oder es ist ja jetzt auch nicht safe, dass du die nächsten 30 Jahre jetzt so arbeiten wirst. Also das ist ja das Schöne und auch irgendwie auch das Verrückte an unserer Zeit, dass wir viele Möglichkeiten haben, uns auszuprobieren und da auch immer mal wieder andere Wege einzuschlagen. Aber du hast jetzt selber schon angesprochen, Teamführung. Das war ja für dich jahrelang auch ein großes Thema. Du hast Erfahrung in Führung und Teamaufbau gesammelt. Was würdest du denn sagen, was so der größte Aha-Moment ist, wenn du so darüber nachdenkst, ein großes und zufriedenes Team aufzubauen? Das ist ja schon eine große Nummer.
Ich würde sagen, so zusammengefasst, ich glaube, es gab wahnsinnig viele Situationen, wo ich im Nachhinein sage, da habe ich mich nicht gut verhalten. Würde aber sagen, ich war einfach noch nicht so weit oder wie es halt so ist, ne? Man lernt es, indem man es tut. So, und du wirst nicht als perfekte Führungskraft geboren. Ich war da irgendwie Anfang, Mitte 20, als ich die erste Personalverantwortung dann bekommen habe. Und ehrlich gesagt, hat mir das jetzt so in dem Sinne niemand beigebracht, ne? Und ich glaube, man muss das einfach lernen. Ich glaube, also an einen massiven Fehler kann ich mich erinnern, wo ich mich danach wirklich schlecht gefühlt habe. Es gab einfach jemanden in meinem Team, der zu dem Zeitpunkt einfach nicht so gut drauf war. Es sind viele Fehler passiert und es sind irgendwie Sachen nicht fertig geworden. Und ich habe dann statt das Feedback sofort zu geben und die Dinge einfach sachlich durchzusprechen, ne, habe ich mir einfach eine Liste gebaut und habe das wochenlang gesammelt. Und wir hatten damals einen sehr strukturierten Feedback-Prozess. Es gab einmal im 3 Monate, einmal im halben Jahr Feedback. Und und dann kam ich mit der Person ins Gespräch und die Person dachte, das ist alles cool. Und ich komme dann und packe die Liste aus und gehe das durch, ne? Und habe einfach gemerkt, wie mein Gegenüber immer nervöser wurde und immer richtig in sich zusammengesunken ist. Und dann war ich dann so danach so, was war das denn? Also es war einfach für mich ein Learning, dass ich glaube, so dieses, und auch ich hatte auch das Gefühl, ich habe der Person diese Sicherheit so ein bisschen geraubt in dem Moment. Er war danach total verunsichert. Und ich glaube, dieses Thema so psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz, finde ich, ist für mich fast das Wichtigste. Und ich kenne das auch von mir selbst. Ich mag es lieber, wenn jemand direkt zu mir kommt und mir sagt, es ist was nicht in Ordnung oder hier stört mich was, lass uns das mal durchsprechen. Und ich habe da auch kein Problem mit, wenn es mal ernst wird und ein bisschen härter, irgendwie das Feedback. Aber es dann eben geklärt zu haben, ne? Aus dem Raum zu gehen und zu sagen, hey, ist jetzt wieder alles, es ist alles cool, lass uns jetzt mal so weitermachen. Wir haben zusammen darüber gesprochen, was brauchst du, um das Problem lösen zu können, wie verhindern wir, dass es wieder passiert und so weiter. Also diese Dinge als Führungskraft anzubieten und aber auf jeden Fall immer mit dem Gefühl rauszugehen, ja so und jetzt wieder go. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig viel Energie verbraucht von den Menschen, wenn sie dauernd darüber nachdenken, ist alles okay, was mache ich jetzt wieder falsch, wenn fast so ein Angstgefühl entsteht. Das ist für mich persönlich die größte Energie, Fresser immer gewesen in meiner persönlichen Leistung, wenn ich das Gefühl hatte, da ist jemand sauer auf mich oder ich habe jemanden enttäuscht oder diese Geschichten. Wenn aber jemand zu mir kam und hat gesagt, pass auf, das war doch Mist jetzt, ne? Das müssen wir nochmal anders machen. Und dann gehst du da zusammen raus, dann ist das für mich so, ah, okay, ich kann wieder durchatmen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, ich bin einfach harmoniebedürftiger Mensch. Das darf man aber eben nicht verwechseln, dass man damit, dass es keine Konflikte gibt oder keine Probleme. Mhm. Und da, das ist für mich so die Magie, die man da so erreichen muss als Führungskraft zwischen, es muss nicht immer alles irgendwie toll sein und man darf ja nie irgendwie mal negative Vibes im Raum haben. Aber trotzdem dann wieder, hey, jetzt geht's wieder weiter, alles gut, ne? Und dazwischen.
Das ist ja fast ein bisschen ein Plädoyer dafür, so eine Feedback-Regularien sozusagen gar nicht einzuführen, weil das führt ja eigentlich dazu, dass alle immer es auf später verschieben oder man eben auf die Rüge wartet, so nach dem Motto, als wenn man sagt, ja, nee, wir sind halt im ständigen Austausch, wenn was ist, sag halt Bescheid, andersrum muss ich auch feedbacken können. Klar, dafür ist nicht immer Zeit da im Alltag, aber wie du ja selber sagst, im Prinzip kann man ja viel besser nachsteuern, wenn man einfach direktes Feedback erhält.
Genau, ich glaube einfach, man sollte sich sicher fühlen. Man muss sich, um eine gute Arbeit machen zu können, darfst du dich nicht gleichzeitig noch damit beschäftigen, hey, ist jetzt hier irgendwer gerade sauer auf mich oder Chef, Chefin, haben die gerade keinen Bock auf mich, ne? Gibt es da Frust? Mhm. Das muss raus und dann muss es geklärt werden. Das ist eigentlich am Ende wie in einer Beziehung, ne? Es ist ja wie mit privaten Beziehungen. Finde ich, richtig. Ist eigentlich genau das Gleiche.
So. Das gibt es ja privat auch so, so Fresser, so Sammler, total. Die dann irgendwann alles ausbrechen. Und du denkst, so hättest du doch irgendwie mal ein halbes Jahr früher mitkommen können. Da musst du doch jetzt nicht irgendwie jetzt mit der großen Keule. Also ja, das gibt es ja auch. Ja, definitiv. Guter Vergleich. Und ja, das beschreibt es ja auch genau. Man sollte schon auch am Arbeitsplatz, klar, es ist kein privates Umfeld, aber trotzdem sollte man halt auch so miteinander umgehen, wie man es halt sonst auch mit Freunden machen würde. Das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache. Wobei ja die Schwierigkeit als Führungskraft, ich war selber nie Führungskraft, aber ich hatte immer in der Wahrnehmung meiner Führungskräfte oft das Gefühl, dass die ja auch immer so diese, ja, sie sind halt die Führungskraft. Mhm. Sie sind halt nicht die Freunde von allen. Genau. Und wir sind das Team und wir sind alle befreundet miteinander, so nach dem Motto. Und ja, die Führungskraft geht halt alleine mittags essen, so nach dem Motto. Es kommt auch immer auf das System an, wie das natürlich von der Hierarchie aufgebaut ist. Aber es ist nun mal eine andere Rolle nochmal.
Ja, es ist ein schmaler Grat, genau. Ne? Gerade wenn du vor allem auch als Führungskraft zwischen dem Team und der natürlich irgendwie der Geschäftsführung stehst. Ich rede jetzt mal so von dieser Startup-Welt, ne? Wo jetzt so wo du nicht tausend verschiedene Ebenen hast, sondern irgendwie oft ein Team und ein Teamlead und dann kommt schon irgendwie Geschäftsführung. Und du musst da irgendwie diesen Weg für dich finden und das heißt jetzt aber auch nicht, dass man nicht auch cool mit den Leuten sein kann. Also wie immer, ich finde, da ist ganz viel Empathie gefragt. Man kann das schwer in so goldene Regeln verpacken. Trotzdem kannst du mit denen lachen und mit denen dich auch mal privat austauschen, aber du musst in der Lage sein, immer sachlich auch bei der Arbeit zu bleiben und zu gucken. Und da kommen wir ja eigentlich dann auch wieder zu meinem Hauptthema. Dieses Thema Ziele setzen trägt eben auch massiv zu psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Bin ich fest von überzeugt, wenn du weißt, worauf du hinarbeitest und du gemeinsam Ziele definiert hast, arbeitest du mit einer ganz anderen Energie, als wenn einfach jeder so irgendwie erstmal vor sich hin arbeitet und erstmal sein Bestes gibt und sein Bestes macht, was er gerade denkt oder sie. Ne? Ja, und, deswegen ist es so ein bisschen es gibt ja viele Dimensionen bei dem Thema, da kann man ja wirklich stundenlang drüber sprechen. Aber Ziele tragen da aus meiner Sicht auch zu bei.
Jetzt hast du das schon wunderbar angeteasert. Lass Schöne uns Brücke. Reintauchen in diese OKRs. Was sind das denn für Dinger?
Ja, genau, OKRs, also OKRs haben so ein bisschen auch die Gefahr, so ein kleines Buzzword zu werden, wo direkt die Augen verdreht werden. Das ist
natürlich so wie Kanban sozusagen.
Nicht mal, oder Design Thinking oder wie sie alle heißen, ne, was dann irgendwie mal so heiß gekocht oder hochgekocht wird. Tatsächlich ist OKRs, also ich sag mal so ein bisschen die offizielle Welt und dann wie ich es sehe, ich glaube so die offizielle Definition kann man sagen, OKRs sind eine Zielmanagementmethode, die eben dazu beiträgt, dass das Teams Ziele entwickeln, die auf die Unternehmensvision und auf die Unternehmensziele einzahlen und da eben ein Framework bieten. Wenn du damit arbeitest, dann kannst du dich damit einfach sehr, sehr gut strukturieren und das sehr, sehr gut verfolgen. Ich persönlich habe für mich so in den letzten, das ist auch spannend, das war für mich selber auch eine Entwicklung, in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen die Definition gefunden, OKRs sind für mich eigentlich ein Werkzeug, um die Ziele zu erreichen und um wirklich in die Umsetzung zu kommen. Ich kenne das aus meiner eigenen Zeit, wie ich selbst früher gearbeitet habe. ich habe immer super gerne gearbeitet und ich habe immer, war immer jemand, der irgendwie instinktiv, glaube ich, voranschreiten wollte, ne? Aber ich habe es nicht besonders strukturiert getan, was dann dazu geführt hat, dass ich jemand war, der sehr, sehr viele Baustellen aufgemacht hat, sehr viele Ideen. Das können wir doch auch noch machen, lass uns das auch noch ausprobieren, was dann dazu geführt hat, dass am Ende nichts fertig wird. Und du arbeitest und du arbeitest und du rechtfertigst dich und sagst, ja klar, nächste Woche geht's los oder nächste Woche bin ich fertig, ist aber gar nicht so gewesen, war gelogen, weil ich mich nicht traue zu sagen, ich schaffe es ja doch nicht. Ne? Und du schiebst die Sachen dann irgendwie wochenlang vor dir her und dadurch entsteht ja auch im Team irgendwie Frustration und du hast natürlich auch Abhängigkeiten voneinander, dann wird der nicht fertig und dann kannst du nicht weitermachen und so weiter. Und wenn du jetzt mal anfangen würdest, einfach bewusst Ziele zu entwickeln und Energien zu bündeln und dich gleichzeitig ganz bewusst gegen Sachen zu entscheiden, das ist dann dieser bekannte Fokus, den wir alle versuchen und nicht hinkriegen, dann hast du auf einmal eine ganz andere Umsetzungspower auf den Themen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich eigentlich hin will. Wobei ich für mich selber gelernt habe, dass eigentlich mir gar nicht um OKRs geht, sondern um den Effekt von Zielen, den eben Ziele auf Teams haben können.
Okay, wir nehmen nochmal die Abkürzung auseinander. Mhm. Objectives und End Key Results. Dafür genau. Steht OKR.
Korrekt.
Und wie ist denn das jetzt so? Also die Kunden, die zu dir kommen, kennen die schon OKR oder sind die sozusagen lost mit ihren Zielen und sagen, wir brauchen jemanden, der uns dabei begleitet, strukturiert, zu etwas hinzukommen, wo wir einfach jemanden brauchen, der das vielleicht auch moderiert? Also woher kommen deine Kunden? Wie sind die so aufgestellt?
Ja, perfekte Frage, weil genau damit habe ich mich in den letzten Wochen viel beschäftigt. Und es gibt im Prinzip eine Bandbreite. Es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, hey, wir machen OKRs schon, wir kriegen es nicht so gut hin. Kannst du mal reingucken, mit uns sprechen, mal schauen, wie wir uns hier organisieren und das irgendwie mit mir zusammen optimieren. Dann mache ich wirklich so klassische OKR-Audits, gehe dann halt mit rein und schaue, wie ich die supporten kann. Die sind dann aber schon im Prinzip ja sowohl vom Mindset als auch von irgendwie Wissen schon so weit, dass man da wirklich schon sehr in die Tiefe gehen kann. Da guckt man dann auf Formulierungen und auf Prozesse und auf Meetings. Das sind so die am Ende von dieser Bandbreite sind. In der Mitte sind die sagen, hey, wir würden OKRs gerne lernen, aber wir möchten uns dabei extern beraten lassen. Ne, da gehe ich da wirklich ganz klassisch rein und führe diese Methode ein. Und dann gibt es aber auch die von OKRs noch nie gehört haben. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich davon fest überzeugt bin, dass in meiner Welt, in der ich jetzt arbeite, ich mich einfach auf die Leute einlassen muss, mit denen ich arbeite. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, irgendwie unser Team ist irgendwie so ein bisschen all over the place, wir arbeiten uns hier einen ab, aber irgendwie kriegen wir nichts fertig oder erreichen, kommen nicht voran, ne, treten auf der Stelle, dann wissen die oft gar nicht, was sie wollen oder was das Problem ist. Und wenn ich dann direkt komme mit, lass uns mal OKRs einführen, dann gehe ich quasi 10 Schritte zu weit, dann übertreibe ich es gleich. Dann ziehe ich das Wort OKRs komplett raus. Ich erzähle denen überhaupt nichts von OKRs, sondern ich fange wirklich an mit, okay, dann lasst uns doch mal anfangen, in Zielen zu denken und zu arbeiten und benutze da schon ein ganz anderes Wording. Und oft ist es auch so, dass sie dann überhaupt erstmal anfangen, zum Beispiel mit Zahlen zu arbeiten, haben das vorher noch gar nicht gemacht, gar kein Bewusstsein dafür gehabt. Und deswegen versuche ich, die da abzuholen, wo sie stehen. Ne, sind sie schon so weit, dass sie irgendwie wirklich mit so einem Framework, was teilweise ein bisschen überwältigend sein kann, arbeiten wollen? Oder bist du eigentlich noch ganz, ganz am Anfang und fängst mit den Basics an? Und da sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe drin, rauszufinden, wo die stehen. Und dann geh ich da jeweils rein.
Und woher kommt das, dass du dich mit diesem Thema so intensiv befasst hast? Hast du früher schon in deiner Führungstätigkeit auch mit sowas gearbeitet? Hast du irgendwann so das Gefühl, da fehlt mir irgendwas, ich brauche was?
Ja, tatsächlich wurde mir sozusagen 2017 oder so, ja, da kam das Thema hier, glaube ich, so langsam nach Deutschland und mein damaliger Chef, der kennt die Geschichte auch schon, mir schon mehrfach erzählt, kam dann im Prinzip und meinte irgendwie so, jetzt machen wir einen OKR-Workshop und alle mal hier rein in den Meetingraum und dann gab es große Excel-Tabellen und große Zahlen und irgendwelche Formulierungen und eigentlich waren alle so, hä, was machen wir hier, warum machen wir das? Und dann hat sich das alles sehr groß angefühlt. Also es war auch so ein bisschen wünsch dir was. Man hat irgendwelche Wunschszenarien da reingeschrieben. Dann sind wir alle aus dem Meetingraum wieder raus, sind wieder an unsere Schreibtische und haben einfach unser Daily Business weitergemacht. So, kein Plan, nie wieder reingeguckt. Ich war damals auch so, ey, was will der denn jetzt, ne? Ich habe so viel zu tun und ich, ne, war so ein bisschen in meiner, ich würde sagen, jugendlichen Naivität und Arroganz, so, ja komm, ich habe viel zu tun, jetzt komm hier nicht damit. Ja, und heute, glaube ich, mit dem Wissen, was man jetzt hat, reicht es eben nicht nur dieses technische Framework zu machen, sondern es ist vor allem ein wahnsinnig kulturelles Thema. Du musst im Prinzip wirklich ganz am vorne einsteigen und erklären, warum machen wir das und wie kann jeder von uns davon profitieren? Was ist überhaupt der Sinn der Übung? Und so war das damals. Dann haben wir das ein paar Zyklen probiert, sind da immer mehr, immer besser geworden und irgendwann habe ich für mich so ein bisschen die Magie darin erkannt, dass es mir dann angefangen hat, Spaß zu machen. Und dann konnte ich bei Uya mein Team mit OKRs leiten. Und das hat sehr gut funktioniert, das wurde gut angenommen und wir haben das eigentlich auch durchgehend gemacht. Und ja, und dann kam eben in der zweiten Elternzeit dann irgendwann dieser Gedanke so, vielleicht wäre das ja was, was ich auf meinem Weg Menschen auch gut vermitteln könnte, wollte dann aber trotzdem diesen Marketingbereich, der mir doch auch liegt und Spaß macht, nicht ganz aufgeben und deswegen mache ich da jetzt so eine eigenartige Kombination aus diesen zwei Bereichen, die sich manchmal nicht so einfach erklären lässt.
Genau, Marketing und OKR-Beraterin yeah. bist du, nicht? Also wir verlinken natürlich alle Details zu dir auch in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Also wenn ihr da mehr erfahren wollt, könnt ihr euch da gerne reinklicken. Da hat man wahrscheinlich noch so ein bisschen Bedarf und wir können das ja nur so ein bisschen anfüttern. Aber letztendlich hast du auch schon so ein bisschen angeteasert, wo ich jetzt natürlich gerne auch tiefer reingehen würde, dass man das nicht nur für Teams nutzen kann und für Unternehmen, sondern man kann es eigentlich auch auf eigener Ebene für sich selbst nutzen, für sein eigenes, für seine Selbstständigkeit. Wie sieht denn sowas aus? Wie mache ich denn sowas?
Ja, absolut. Du kannst es auch, es gibt auch viele Menschen, die das so im Gesundheits- oder im Sportbereich nutzen. Ich erkläre gleich einfach mal ganz kurz, wie der Aufbau eigentlich grob ist. Jetzt haben wir schon so viel darüber geredet.
Mhm, gerne.
Ich nutze es für mich tatsächlich in meiner eigenen Selbstständigkeit auch. Das heißt, ich gehe alle 3 Monate, also man baut OKRs üblicherweise in 3-Monats-Zyklen. Und im Prinzip sind es 2 zentrale Fragen, die du dir stellst. Was will ich in den nächsten 3 Monaten erreichen und woran messe ich, ob ich es erreicht habe? So kannst du es eigentlich ziemlich einfach erklären. Die 3. Ebene ist dann, und was muss ich jetzt tun, um es zu erreichen? Und ich versuche mir damit einfach so einen gewissen Leitfaden an die Hand zu geben, worauf fokussiere ich mich denn jetzt aktuell? Also um mal ein Beispiel zu nennen, um auch auf dieses Selbstständigkeitsthema einzugehen. Als ich dann angefangen habe, bevor ich wirklich überhaupt live war, bevor ich eine Webseite hatte, bevor ich eine Steuernummer hatte oder sonst was, habe ich natürlich gemerkt, dass ich gedanklich schon an 1000 Orten war. Ich habe schon überlegt, wen kann ich anquatschen, wo kann ich Akquise machen, mit wem sollte ich mich treffen, wo sollte ich noch eine Weiterbildung machen? Und dann war ich so, okay, Moment, Fokus. Du brauchst erstmal diesen ganzen administrativen Kram. Du musst erstmal deine Gewerbeanmeldung machen. Du musst irgendwie dir deine Steuergeschichten organisieren, von denen ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar keinen Plan hatte. Du musst mit deiner Krankenversicherung sprechen. Also dann habe ich irgendwie so, bevor ich wirklich losgelegt habe, mir so eine Säule gebaut. Ein Ziel war dann eben, dieses administrative Thema im Blick zu oder im einen Überblick darüber zu haben und alles organisiert zu haben. Und mein 2. Ziel war dann, die Webseite ist live. Bevor du jetzt anfängst, dich wieder in 1000 Kleinigkeiten zu verwickeln und ablenken zu lassen, so fokussiere dich jetzt auf diese Webseite. Du machst keine Akquise. So, das heißt, ich habe sozusagen, oder das mache ich auch jetzt noch so, ich sage mir, das sind jetzt die 2, 3 wichtigsten Sachen in diesem Quartal. Und dann mache ich mir eine große Liste, wo ich mir aufschreibe. Und das schreibe ich daneben. Das ist visuell daneben platziert. Und diese Dinge mache ich nicht. Weil sonst, das ist das, was du auch im Team dann als Commitment eingehst und das mache ich aber auch mit mir selbst. Und habe dann eben gesagt, du konzentrierst dich jetzt noch nicht auf Akquise. Du bist einfach noch gar nicht so weit. Krieg doch erstmal dein Business jetzt irgendwie auf die Reihe. Guck erstmal, was du eigentlich genau machen willst und dann legst du los. So, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich meine Webseite nicht fertig. Und ich wollte halt gerne, dass die dann live ist. Und das ist es eigentlich. Du sagst, worauf will ich mich fokussieren und was muss ich dafür weglassen? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das Framework dahinter, was es eben so schwierig macht, ist, dass es sehr viele Anforderungen an die optimalen Formulierungen gibt. Und wenn du natürlich Teams hast, also wirklich verschiedene Ebenen, dass du sehr, sag ich mal, ja, anspruchsvolle Abstimmungsrunden hast und so weiter und da oftmals dann so ein bisschen Frustration entsteht, weil es echt manchmal ein bisschen langwierig ist oder sich anstrengend anfühlt. Aber in der Selbstständigkeit musst du das mit dir selber aushandeln und da habe ich mir einfach eine Art, ich glaube, viele machen das ja auf einer jährlichen Ebene, dass sie in diese Reflexion gehen und wie ist das Jahr gelaufen und wo will ich denn eigentlich hin? Das mache ich in einer, sage ich mal, ein bisschen reduzierteren Version alle 3 Monate. Und das war sozusagen jetzt mal so ein Beispiel aus dem Start, wo ich wirklich sehr gesagt habe, okay, Fokus auf diese Webseite und diesen Admin-Kram und wenn das geregelt ist, dann gehst du die nächsten Schritte. Ich kenne viele, die sagen, oh, ich schaffe es ewig nicht, meine Webseite fertig zu machen. Ich bin schon ein Jahr live, aber meine Webseite habe ich immer noch nicht geschafft. Ne? Das sind ja so die klassischen Fälle. Und jetzt so aus jüngster Vergangenheit, dass ich dann eben, also das ist alles ganz gut angelaufen bei mir. Ne? Ich habe viel zu tun, aber ich sehe natürlich auch, ich muss ja zusehen, dass es auch die nächsten Monate weitergeht. Ne? Und nur weil ich jetzt gut ausgelastet bin, habe ich ja nicht die Garantie, dass es die nächsten 6 Monate oder die nächsten 12 Monate auch noch so aussieht. Und naja, dann habe ich eben natürlich auch überlegt, okay, was machst du? Und habe dann auch so ein bisschen mit LinkedIn und so weiter angefangen. Und habe dann eben in Q4 jetzt letztes Jahr festgestellt, hey, ich hatte super gute Zahlen auf LinkedIn. Ich habe wirklich sehr viel Website-Traffic gehabt, hatte aber die wenigsten Anfragen in der Zeit. Okay, und dann gehe ich halt in die Reflexion mit mir selber, sage mir halt so, okay, wenn du zwar die Impressions hast und du hast auch den Traffic, aber die Anfragen kommen nicht rein, dann stimmt vielleicht mit deiner Webseite auch einfach noch was nicht. Und dann habe ich mir die nochmal so angeguckt, war so, okay, eigentlich laberst du auch zu viel rum. Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Das, was ich sozusagen meinen eigenen Kunden und Kundinnen empfehle, setz ich selber nicht gut genug um und bin jetzt gerade halt dabei, zum Beispiel dann in Q1 meine eigene Webseite will ich überarbeiten, arbeite gerade Produkte aus und muss aber auch sagen, das sind Sachen, die habe ich auch erst gelernt, indem ich angefangen habe. Also ich dachte noch vor einem Jahr wäre es ganz cool, so wie ich es gemacht habe und jetzt gefällt es mir schon wieder nicht mehr. Und das sind dann eben so die Vorteile auch davon, wenn du das in so 3-Monats-Zyklen machst, dass du einen sehr strukturierten Lernprozess dir selber baust. Weil ich mich immer wieder frage, ich gehe sozusagen irgendwie so eine Art These ein. Ich sage, okay, ich lege jetzt meinen Fokus auf LinkedIn und dann gucke ich nach 3 Monaten und was ist passiert. Nur die Impressions zu haben, hat ja nicht gereicht. Also es ist noch nicht optimal. Und dann, das ist nur so als Beispiel. Ne?
Ja, aber da ist ja auch ein spannender Punkt drin, das Thema Ziele formulieren. Also wir kennen ja alle dieses ausgekaute, smarte Ziele. Ne? Das kann man ja langsam auch nicht mehr hören. Aber wie tief muss man denn da gehen, um so ein ordentliches Ziel zu formulieren, was man dann eben auch ordentlich messen und reflektieren kann? Wie gehst du daran?
Also im Optimalfall formulierst du deine Objectives, also deine Ziele in einem abgeschlossenen Zustand und vermeidest so Evergreens. Also zum Beispiel, ich bin sichtbarer.
Ja.
So, das hast du auch in den nächsten 10 Quartalen noch. Ja, das willst du auch dann noch. Oder, keine Ahnung, ich gewinne mehr Kunden oder so. Ne? Sondern das ist einfach viel zu generisch, als dass du dann am Ende das mit Ja oder Nein beantworten kannst. So, versuch doch dann zum Beispiel eher zu sagen, hey, LinkedIn ist für mich ein spannender Akquisekanal. So. Und dann gehst du halt rein und sagst, woran würde ich das denn jetzt messen, dass das geklappt hat? Und dann kannst du eben gucken, okay, ich will bestimmte Anzahl von Impressions erreichen und dann tracke ich mal, wie viele Anfragen kommen denn über irgendwie LinkedIn-bezogene Kontakte zum Beispiel. Und setz dir da eine gewisse Zahl und ja, schaust dann eben und lernst dann daran, ob das geklappt hat oder nicht. Und kannst dich dann entscheiden, weiterzumachen oder das anzupassen oder einzustellen oder wie auch immer. Und das ist eigentlich, wenn man sozusagen in diesem abgeschlossenen, also zum Beispiel, ne, jetzt auch nochmal Webseite. Mein Ziel ist, ich baue meine Webseite. Naja, dann baust du die und dann bist du aber trotzdem, machst du sie nicht fertig, dann ist das Ziel nicht erreicht, deswegen ist wirklich die Formulierung, meine Webseite ist live. Ja, das kann ich am Ende dieser 3 Monate mit Ja oder Nein beantworten. Das ist abgeschlossen oder es ist es eben nicht. So, Ziel erreicht, Ja oder Nein. Und genau, da an solchen Beispielen kann man das ganz gut erklären. Ja. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, wenn man das auf den Sportbereich auch sieht, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Ziel ist es irgendwie, ich schaffe es, 5 Kilometer zu laufen. Warum eigentlich? Also dann nochmal fragen, warum mache ich das eigentlich? Was ist denn das eigentliche Ziel dahinter? Zum Beispiel, ich bin fit genug, um, ja, oder ich will mich gesünder fühlen oder ich will abnehmen oder was auch immer die Gründe sind, die da individuell dahinter stecken, dann ist sozusagen eigentlich das, was du tust, ja nur so ein Weg dahin. Ne? Und das ist auch nochmal ganz interessant, sich immer zu hinterfragen, warum mache ich es denn eigentlich?
Das ist auch der Punkt, den ich jetzt gerne auch noch adressieren würde. Nutzt du das Ganze auch privat?
Ja, tatsächlich mache ich es immer so, dass ich mir so 3 Unternehmensziele setze und dann 2 private. Und das liegt einfach nur daran, dass ich irgendwie mir, also tatsächlich, man muss das auch ein bisschen trainieren wie ein Muskel, so mit diesen Zielen zu arbeiten, ne? Also man kann auch davon ausgehen, dass die erste Runde scheitert, dass du am Ende nur ein Drittel von dem geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Du musst dich erstmal daran gewöhnen, die richtigen Ziele zu setzen und zweitens sie auch dann tatsächlich zu verfolgen. So, da muss man so ein bisschen sich umdenken. Und für mich ist es dann so, dass ich mir so bestimmte private Themen dann da reinpacke, wo ich weiß, die schiebe ich schon lange vor mir her oder den widme ich einfach ewig keine Zeit, obwohl ich es doch unbedingt möchte, obwohl es mir doch so wichtig ist, ne? Irgendwie Beispiel, dass ich bestimmte Arzttermine ewig, ne, wie es so ist mit Kindern und Arbeiten und so, ne, dann fallen diese Sachen ja oft hinten runter.
Dann habe ich mir dann eine Zahnzusatzversicherung abschließen.
Diesen ganzen Kram einfach, dass ich dann gesagt habe, pass auf, hier Ende in Q1, da mache ich meine ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die ich schon ewig vor mir hergeschrieben habe. Zahnarzt, Hautarzt, was weiß ich, Gynäkologe. Und dann mache ich die Termine und dann ziehe ich es auch durch. Und dadurch, dass ich es mir sozusagen visuell da eingetragen habe, ich so inzwischen so diesen eigenen Antrieb, so komm, jetzt zieh es auch durch, es ist einfach wichtig, ne? Oder wir wollten mit der Familie mal, mit meinen Geschwistern und meinen Eltern einen Trip planen und sind aber alle beschäftigt und keiner nimmt sich die Zeit, das irgendwie zu organisieren. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, so, Ende des Quartals ist dieser Urlaub gebucht. Und dann habe ich es gemacht und dann war es erledigt. Ne? Und dafür fallen viele andere Sachen hinten runter. Aber trotzdem kommst du Stück für Stück irgendwie voran, statt dann gar nichts fertig zu machen.
Wie visualisierst du die ganzen Ziele?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit einem Google Sheet arbeite. Für meine Kunden und Kundinnen empfehle ich aber, mit den Tools zu arbeiten, mit denen sie selbst auch arbeiten. Also nicht noch unbedingt ein Zusatztool zu machen. Es gibt extra OKR-Tools, die sind kostenpflichtig, sind auch ab einer gewissen Unternehmensgröße total sinnvoll, aber alles, was kleine Teams sind oder für sich selbst, ist das total overengineert, das braucht man dann in dem Fall nicht. Wenn du jemand bist, der gerne mit Notion arbeitet, dann geht das gut mit Notion, das geht mit Asana, ich habe das schon bei Monday eingeführt, mit Google Sheets, du kannst dir auch zu Hause ein Plakat an die Wand hängen. Das ist wirklich, finde ich, immer wichtig, dass man diese Hürde, damit zu arbeiten, so gering wie möglich hält, und ein weiteres Tool ist eine Hürde.
Mhm.
Ne?
Genau,
und,
definitiv.
Genau, also in meinem Fall, ich mache es mit Google Sheets und komme damit gut klar, aber habe jetzt eigentlich auch schon fast alle Tools einmal mit durchbenutzt im Kundenkontext.
Ja, das ist wahrscheinlich eine bunte Wiese, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, und tatsächlich ist es wichtig, dass es sowohl für dich selbst, als auch wenn du das mit Teams machst, ist einer der größten Fehler, dass es dann eben wirklich in der Versenkung wieder verschwindet. Also man muss dafür sorgen, dass das eigentlich in deiner täglichen Arbeit präsent ist, aber mindestens wöchentlich darauf geschaut wird. Wenn du das nicht machst, dann rieselt ganz schnell die Motivation wieder und die Leute sind wieder abgelenkt und verlieren den Fokus und am Ende stehst du dann, naja, wir haben ja unsere OKRs nicht erreicht, ja warum? Oh ja, wir haben andere Sachen gemacht. Das passiert dann halt, wenn du den Blick darauf nicht hast.
Lass uns noch mal so ein bisschen auf deine Kombi eingehen, weil aus meiner Perspektive jetzt ist jetzt Marketing und OKR jetzt nicht unbedingt ganz nah aneinander. Wie machst du denn das, diese 2 Themen zu spielen?
Ja, also tatsächlich, das ist die große Frage, die ich mir selber auch stelle, wie ich das eigentlich am besten kommuniziere. Jetzt hat sich das eben immer irgendwie so ergeben und ich glaube, es ist meine Typfrage, dass ich auf der einen Seite dieses theoretische Konstrukt irgendwie vermitteln kann, aber auch immer sehr gerne an der Sache selbst mitgearbeitet habe. Das heißt, es kommt drauf an, auf das Projekt, und dann setze ich operativ auch Sachen mit um, also sehr viel Marketingstrategie auch, Strategiearbeit, also wo es wirklich darum geht, Teams zu unterstützen oder Gründer und Gründerinnen, die noch gar nicht so richtig wissen, wie fange ich denn eigentlich an? Was sind denn Kanäle, auf die ich setzen sollte und was muss ich denn eigentlich darüber wissen und so? Also es ist wirklich teilweise sehr am Anfang. Auf der anderen Seite ist sicherlich dieser Marketing-Background hilfreich für die, die auch mit Zielen und OKRs arbeiten wollen, die sehr so aus diesem E-Commerce- und Marketing-Kontext kommen. Und manchmal denke ich aber auch, dass es für mich eigentlich ganz cool ist, noch ein bisschen am Ball zu bleiben. Also wenn ich das nicht mache, dann ich will nicht in so eine Rolle verfallen, wo ich mich nur theoretisch auskenne. Mir macht es auch Spaß, weiterhin diese Marketingbereiche noch so ein bisschen mit zu entdecken und zu formen. Und oft spielt das ja in Hand, ne, dass ich immer sehr strategisch und zielgerichtet denke durch meinen OKR-Background und das dann auch mitnehme in diese Unterstützung, wenn ich Marketingprojekte mit umsetze.
Es klingt so ein bisschen so, als ob einer deiner Kernwerte im Leben Spaß wäre. Also, dass du bei der Sache auch immer deinen Spaß haben möchtest, dass es auch einfach Lust machen soll, dein Job.
Ja, das ist so ein bisschen die Kür, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, generell schon jemand, der gerne mit positiver Energie unterwegs ist und mit guten Leuten arbeitet und so. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass es immer wieder harte Momente gibt, dass wir viel arbeiten müssen, hart arbeiten müssen. Und davor schrecke ich auch nicht zurück. Also ich bin ich habe kein Problem mit Krisen. Also Krisen sind nie schön, ne? Aber Herausforderungen und Probleme und Krisen sehe ich fast eher als den Normalzustand an, als dass wirklich immer alles glatt läuft. Das passiert ja in den seltensten Fällen. Die Kati, also meine Chefin damals bei Uja, hat mal zu mir gesagt, wir wissen halt nicht, was wir nicht wissen. Und das ist mir so hängen geblieben, weil wir, egal wie gut wir Dinge geplant haben, und wir waren wirklich sehr gut darin, zu planen und zu kalkulieren und wir haben gedacht, wir haben an alles gedacht und es gehen trotzdem Dinge schief. Und so ist das einfach. Und das ist der Normalzustand. Und wenn wir uns so viel Energie da reinstecken, jetzt zu fragen, warum ist irgendwie was ist jetzt doof und sich gegenseitig irgendwie Schuld zu geben oder was weiß ich, dann ist das Quatsch so. Lass gucken, wie wir das vermeiden, optimieren, daraus lernen und weitermachen, weil wird einfach immer so laufen, dass Sachen schief gehen. Und dass es auch Auf und Abs sind. Also das ist einfach, also aus allem, was ich weiß und was ich im Leben gelernt habe, ob beruflich oder privat, ist, dass immer wieder Krisen dazukommen und man irgendwie schaffen muss, damit umzugehen. So dieses Thema Resilienz ist ja sehr groß auch in den letzten Jahren. Da glaube ich schon auch massiv dran, auch wenn ich so an meine Kinder denke und so, dass ich gerne mir wünschen würde, dass ich ihnen Resilienz irgendwie gut beibringen kann. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch lernen ein Stück, ne?
Ja, ich glaube, also da hatten wir auch schon mal jemand hier im Podcast zu Gast, die darüber gesprochen hat, wie man Resilienztraining für Kinder machen kann.
Melissa Lobert. Ah, spannend. Cool. Ja, das werde ich mir anhören.
Die Folge war auch sehr spannend, genau. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, weil ich glaube auch, wie du schon sagst, also wenn man seinen Kindern was mitgeben sollte, dann ist es auf jeden Fall dieses Thema, weil, ja, wie du sagst, nicht privat hat man manchmal so die Neigung, dass man auch sagt, so, oh, kann es jetzt nicht einfach mal laufen? Kannst jetzt nicht einfach mal irgendwie ein paar Tage ruhig sein? Nee, kannst nicht. Es ist immer irgendwas. So ist halt das Leben.
So ist es, genau. Und irgendwie müssen wir lernen, damit umzugehen und daran nicht zu zerbrechen. So.
Ja, ja, richtig. Genau. Ja. Jetzt bist du ja seit Oktober 2023 selbstständig.
Ja, korrekt.
Genau. Wie hat sich denn jetzt so dein Arbeitsalltag dadurch verändert? Und vor allen Dingen, welche Herausforderungen hast du nicht so erwartet?
Also definitiv ist der Faktor Flexibilität natürlich riesig, ne? Also vor allem mit kleinen Kindern. So, ich glaube, das wird auch wieder irgendwie ein bisschen sich vielleicht entspannen irgendwann. Wer weiß. Genau. Vielleicht auch nicht. Aber aktuell ist es halt schon super cool für mich, dass ich, ich meine, ich bin ja, ne, ich habe auch noch einen Partner so. Das ist jetzt nicht so, dass das alles alleine auf meinen Schultern liegt, aber ich kann relativ gut eben planen, bis wann ich Termine mache, bis wann ich arbeite, wann ich generell arbeite. Diesen Faktor, der ist schon unschlagbar, muss man sagen. Flexibilität ist, das ist wirklich überragend. Ja, dieses Selbstständigsein bringt eben mit sich, dass man, glaube ich, so ein bisschen Unsicherheit aushalten muss. Ne? Dass du so Schwankungen aushalten musst, dass du immer für dich selber einstehen musst. Also wenn deine Arbeit ist, bist halt du so. Ich kann es auf keinen schieben und ich kann nicht mit irgendwem anders das aushandeln. Das ist dann halt mein Bier so. Und das ist, glaube ich, was man so lernen können muss. Ne? Und ich würde sagen, so Herausforderungen, tatsächlich empfinde ich eigentlich das meiste positiv, so wie ich jetzt arbeiten kann. Es ist eben gut angelaufen. Ich habe richtig, richtig viele coole Leute, mit denen ich arbeiten kann. Ich hatte am Anfang gedacht, es wird eine Herausforderung für mich, sozusagen solo selbstständig zu sein, weil ich dann dachte, dann habe ich kein Team mehr und habe eigentlich immer gerne Menschen um mich gehabt. Aber du entwickelst ja auch mit deinen Kunden irgendwie eine Art Beziehung und kannst auch da mit Humor und so irgendwie rangehen und trotzdem immer mit vielen coolen Menschen. Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht alleine oder so. Das ist tatsächlich nicht eingetreten, diese Angst, die ich mal hatte.
Nun hast du ja aber in der Vergangenheit wahrscheinlich noch nicht so viel mit dem Thema Akquise am Hut gehabt. Mit eigenem Business ist man ja da schon ziemlich viel unterwegs und gerade wenn es anläuft. Was hast du für dich denn festgestellt? Was ist so für dich ein erfolgreicher Kanal, worüber du gut akquirieren kannst?
Ja, also Netzwerk ist schon wirklich extrem viel wert. Das habe ich so nicht gedacht, dass es auch bei mir so eine große Rolle spielen wird. Also die meisten Aufträge, die ich bekomme, kommen tatsächlich über irgendwie vergangene Kollegen, Kolleginnen. Dann beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit dem Thema SEO. Ich glaube, LinkedIn, dieses Personal Brand aufbauen, ist auf jeden Fall auch was ich sicherlich stärker verfolgen könnte, aber irgendwie will ich gerade das nicht so ganz auf eine Karte setzen, sondern versuchen eben auch noch auf andere Arten präsent zu sein und schaue, dass ich mich da noch ein bisschen stärker aufstelle. Ist auch was ich gerade selber für mich lerne und versuche rauszufinden.
Okay, und wenn du jetzt anderen selbstständigen Mamas so ein paar Tipps mitgeben würdest, wie kriegt man das hin, so diesen Spagat zwischen dem eigenen Business und Familie? Was hast du da schon so für dich festgestellt?
Tatsächlich dieses Thema mit dem Nein sagen, was ja wirklich für mich ganz, ganz elementarer Bestandteil von diesem OKR-Thema ist, das würde ich sehr stark gerade für Mamas, für Eltern in den Vordergrund rücken. So, du kannst nicht alles machen. In meinem Fall muss man leider sagen, dass ich das Thema Sport immer wieder dann hinten Nein sage, ja, mir das immer vornehme und dann, naja, zu irgendwas muss ich ja Nein sagen, sage ich halt wieder zu Sport Nein. Das ist so ein bisschen mein persönliches Problem, aber das fällt bei mir total hinten runter, was sicherlich nicht gut ist, aber es ist, wie es ist und ich versuche mich dafür nicht dauernd auszupeitschen selber, dass ich das jetzt nicht auch noch irgendwie auf die Kette kriege. Ich bin davon überzeugt, jetzt habe ich ein bisschen gestottert, das können wir dann rausschneiden. Ich bin davon überzeugt, dass es auch nicht den eigenen goldenen Weg gibt, weil jeder ein anderes Setup hat. Ne? Also sowohl in der Partnerschaft, vom sozialen Umfeld, sind die Großeltern da, sind die nicht da, hat man irgendwie die Möglichkeit, anders Betreuung zu organisieren und so weiter. Also ich glaube, dass jeder so seinen Weg finden sollte. Was mir tatsächlich konkret hilft, ist, dass ich mit meinem Partner so ein, zwei Tage in der Woche ausmache, wo ich lange Tage machen kann. Das heißt, ich bin dann auch, werde zu Hause quasi gar nicht erwartet, muss dann auch zum Abendessen nicht da sein, sondern kann dann mal komplett so Tage durchziehen. Und ich merke einfach, dass mir das massiv hilft, weil dieser Zeitraum zwischen, ich bringe die zur Kita und ich hole die wieder ab, der ist ja immer so. Ja. Ja, der macht mich wahnsinnig. So, ich setze mich an den Schreibtisch und dann habe ich zwei Meetings und muss ich gefühlt schon wieder los. Und mir fehlt dann oft mal so dieser Moment, um mich in Sachen rein zu, so Deep Dives zu machen und richtig krass in den Fokus zu kommen. Und da helfen mir diese Tage extrem. Die halte ich mir dann zum Beispiel schon langfristig fest und halte mir die auch meetingfrei zum Beispiel. Also ich versuche einmal im Monat so ein, zwei Tage zu definieren. Die stehen schon im Kalender, die mache ich schon vorher mit meinem Partner aus. Das sind die Tage, da bin ich. Komme ich erst spät nach Hause, manchmal verbinde ich das dann noch, dass ich abends jemanden treffe oder so, bin dann meistens in einem Coworking-Space und versuche diese Tage total gut zu nutzen. Das hilft mir extrem, dann bin ich von zu Hause weg. Das heißt, ich komme gar nicht erst auf die Idee, hier irgendwelche Spielmaschinen auszuräumen und so weiter, sondern ich sitze da an einem Tisch, ich habe keine Meetings und versuche einfach durchzuziehen und hab nicht den Druck, du musst ja jetzt nach Hause, die Kinder warten, die wollen noch irgendwie mit dir essen oder so. Ne? Ich bin wirklich immer viel hier, aber diese Tage nehme ich mir raus. Die helfen mir zum Beispiel extrem. Das ist auch ein Tipp, den mir Kathi damals mal gegeben hat. Habe ich natürlich auch tolle Vorbilder gehabt, mit denen ich arbeiten konnte. Und das wäre so wirklich so ein konkreter Tipp, den ich weitergeben würde.
Mhm. Und wie ist das beim Coworken? Ich mache das leider gar nicht. Kann man das auch zum Netzwerken nutzen?
Ja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wo man hingeht und wie viel Bock man hat. Oft ist es dann doch, also Coworking ist dann oft doch auch anonymer, als man denkt. Alle sitzen mit ihren Kopfhörern da und arbeiten. Aber ich habe wenn es um das Thema Netzwerken geht, zum Beispiel durch Ski Apero, da, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ein ganz tolles Frauennetzwerk, was inzwischen auch in verschiedenen Städten gibt, und habe dadurch andere kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation arbeiten, und zum Beispiel treffe ich mich dann auch mit denen, ne? Dann sagen wir, hey, wir treffen uns zusammen, wir arbeiten zusammen, wir gehen dann zusammen Mittagessen, gehen mal eine Runde spazieren, zwischendurch sind wir alle im Fokus und arbeiten. Das heißt, sich so sein Netzwerk da aufzubauen, das macht auf jeden Fall Sinn und macht auch Spaß.
Und jetzt würde mich noch interessieren, wie arbeitest du denn mit deinen Kunden zusammen? Arbeitest du viel virtuell oder gehst du zu denen hin? Hast du irgendein Tool, mit dem du dann da arbeitest bevorzugt? Wie organisierst du so diese Zusammenarbeit?
Ja, der Großteil findet schon digital statt, kann man sagen. Ich habe aber einen konkreten Kunden, mit dem ich mich regelmäßig in Berlin oder in Leipzig treffe für 2 Tage und wir dann Sprint-Tage machen. Das heißt, wir setzen uns dann sehr konkret, auch das ist alles im Vorhinein geplant, also schon sehr langfristig steht das dann im Kalender, dass wir festgestellt haben, wenn wir nicht die Arbeit auf 1000 kleine Meetings aufteilen, sondern nebeneinander sitzen, die Sachen durchdenken, durchsprechen, direkt umsetzen, direkt loslegen und uns morgens einen Plan machen, was wir bis abends geschafft haben wollen, dass wir da wesentlich effizienter unterwegs sind, als wenn wir das irgendwie immer aufteilen und da wieder ein Meeting und da ein Reporting und da noch eine E-Mail. Das ist so ein bisschen so ein sehr cooler Weg, den ich da mit so einem Kunden gefunden habe. Ansonsten findet der Großteil schon auch virtuell statt.
Ist ja auch ein großes Plus an dem ganzen Konstrukt.
Absolut. Aber auch halt ein Nachteil, ne? Weil man halt echt viel zu Hause hockt.
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch, man ist einfach nicht so anfassbar im Sinne von, man weiß nicht genau, wie die Leute, wie groß sind die, wie sitzt man so nebeneinander, wie wäre es sonst, wenn man miteinander einen Kaffee trinkt und so. Ja, nicht? Ja. Es ist schon eine andere Atmosphäre. Man muss es hinkriegen, das irgendwie so zu gestalten, dass es trotzdem irgendwie locker ist, angenehm für alle.
Ja, gerade längere Workshops auch, das ist schon schöner, wenn man in einem Raum da ist. Digitale Arbeit sehr viel schwerer und sehr viel schwerer auch fürs Gehirn, zu lange am Ball zu bleiben. Also digitale Workshops mache ich maximal 4 Stunden, weil die Leute dann durch sind. So, du kannst nicht stundenlang auf diesen Screen starren und die volle Energie haben, als wenn du in einem Raum sitzt, wo du schon mal so auch 6 bis 8 Stunden wirklich durchziehen kannst.
Ja. Ne?
Da sehe ich schon einen großen Unterschied.
So, als letzte Frage würde ich gerne noch wissen, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre bei dir zurückblickst, gibt es eine Entscheidung, die für dich so alles so verändert hat?
Naja, wahrscheinlich dann die Entscheidung zur Selbstständigkeit tatsächlich. Das war wahrscheinlich schon der größte Gamechanger bei mir, weil ich mich eigentlich sehr wohl und sehr sicher auch gefühlt habe in der Rolle einer angestellten Person in einer Führungsrolle. Das war schon mein Ding auch, ne? Also ich habe mich da wohl gefühlt und sicher und habe das super, super gerne gemacht und habe mich tatsächlich für diese Entscheidung zur Selbstständigkeit habe ich mich wahnsinnig verrückt gemacht. Also ich habe eigentlich die ganze Elternzeit mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und das so viel durchdacht und durchgesprochen. Und das war sicherlich dann schon der Moment, wo sich dann alles gedreht hat. Aber bin happy damit und würde es jetzt auch nicht rückgängig machen wollen.
Das freut mich sehr. Ich stelle immer jeder Gästin hier am Ende noch 10 Fragen. Mhm. Das sind einfach nur Entweder-Oder-Fragen.
Ah, okay.
Du kannst ganz schnell aus dem Bauch heraus antworten. Das dient einfach nur dazu, dass alle dich noch ein bisschen besser kennenlernen.
Okay, cool.
Okay, los geht's. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder digital planen?
Beides. Schwierig.
E-Mail oder Telefon?
Kommt drauf an. Mhm. E-Mail meistens, aber ein Telefon macht schon auch oft Sinn.
Nachtigall oder Lerche?
Seit ich Kinder habe, keins mehr davon, ehrlich gesagt. Ich war mal Nachtigall, aber das packe ich abends auch nicht mehr so gut.
Mhm. Und Lerche schafft man auch nicht mehr.
War ich noch nie. Dann tendenziell Nachtigall, ja.
Okay, virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe, eindeutig.
Ich kenne jetzt die Antwort auf die nächste Frage schon. Instagram oder LinkedIn?
Beruflich LinkedIn, privat Instagram.
Okay. Auto oder Bahn?
Bahn, sicherlich. Mhm. Aber muss auch zugeben, kleines Dorfkind nutzt gerne auch mal das Auto.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Ah, oh, Kinderbauernhof, eindeutig.
Alles klar. Dann haben wir das auch geklärt. Ich danke dir sehr, 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 liebe Kathrin, für die Einblicke hier in diese ganze Thematik und einfach auch in deinen Werdegang jetzt. Und ich wünsche dir natürlich die nächsten Jahre erstmal viel Erfolg auf deinem Weg jetzt als Selbstständige. Möge es richtig gut funktionieren und du das in dein Familienleben auch gut integriert bekommen und so. Also, und dann mal schauen, wo es so hinführt. Ich danke dir sehr.
Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.
Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.